Meine lieben Gläubigen, ich möchte Sie zu dieser Abendstunde recht herzlich begrüßen und wir wollen heute gemeinsam einen Gedanken fortführen, den wir gestern in etwa begonnen haben, wo wir darüber sprachen, macht die Wissenschaft Gott überflüssig? Wollen wir heute davon sprechen, lebt unser Glaube allein vom Wunder. Sie wissen, dass wir Menschen immer schon etwas hochmütig waren, etwas hochmütig müssen wir sein, sonst fehlt der Pfeffer und der Schwung. Besonders aber in den letzten 100 Jahren ist so manchen, vor allem im politisch-wissenschaftlichen Bereich, das Kraut bis in den Kopf gewachsen. Und so kam es, dass man eben gesagt hat, Religion ist Opium für das Volk. Und Wunder sind des Glaubens liebstes Kind. Denn ein Mensch auf der Höhe des heutigen Wissens, ein Mensch mit dem vollen Blick ins Gestern und ins Morgen, der braucht den Glauben nicht mehr. Glaube ist doch Ausdruck von Einfalt und Dummheit. Wer sein Gehirn etwas bewegt und ab und zu nützen vermag, dem sind die Märchen von Kirche und Priester, das Märchen vom Glauben längst schon durchsichtig geworden. Sie wissen, man war einfach überzeugt, dass die Welt in diesen Strukturen dasteht. Man war überzeugt, dass nur noch einiges fehlt und das Rätsel ist gelüftet, so sagten vor Jahren amerikanische Wissenschaftler, bringen Sie uns ein Mondgestein, dann sagen wir Ihnen, wie die Welt entstanden ist. Das Mondgestein wurde gebracht. Das Rätsel der Welt ist allerdings noch größer geworden. Trotzdem ist es mir in den 60er Jahren passiert, als ich den Hörsaal für Psychiatrie betrat, wurde ich damals des Hörsaals von den Studenten verwiesen, weil ein Theologe hier nichts zu suchen hat. Der soll bei seinen schönen Sprüchen und beim einfachen Leisten des Volkes bleiben. Sie können sich vorstellen, dass ich den Saal nicht verlassen habe. Aber das ist die eine Seite. Gleichzeitig kam zu mir ein Arzt und sagte, Herr Pater, entweder helfen Sie mir, oder das ist mein letzter Tag gewesen. Ich begrüßte ihn, ließ ihm Platz nehmen und dann legte er los. Sehen Sie, ich bin ein sehr erfolgreicher Arzt gewesen und bin es heute noch. Mein Leben habe ich aufgebaut auf die Sicherheit, dass wir alles klären. Wenn auch vielleicht nicht jetzt, so habe ich im Stillen gehofft, dass wir dahin kommen, Krankheit und Tod in den Griff zu bekommen. Selbstbewusst und erfolgreich sind die Etappen meines Lebens. Aber nun, und das ist, was ich nicht bedacht habe, und das hat mir niemand gesagt, ich habe nun bemerkt, dass meine Kraft nachlässt, dass ich mit den Mitteln gar bei mir nichts ausrichte. Ja, ich habe mich bemerkt, dass man rundherum schon schaut, ob mein Posten nicht in etwa frei wird. Ich habe niemals gedacht, dass ich überflüssig werden könnte. Ich bin nun nach Indien gegangen und habe dort die verschiedenen Gurus befragt nach vielleicht irgendeinem besonderen. Sie konnten mir keine Antwort geben. In der Früh habe ich beschlossen, Schluss zu machen. Man hat mir geraten, zu Ihnen zu kommen. Meine lieben Gläubigen, wir sprachen zusammen. In diesen Menschen ist nämlich das zusammengebrochen, was als Grundlage der Aussage dient: Religion ist Opium für das Volk und Wunder sind des Glaubens liebstes Kind. Allerdings könnte dann heute jemand sagen, ja, er war von der Generation, die es eben noch nicht geschafft hat. Nun aber sind wir weiter. Sie wissen das, wir können doch genetisch so manches machen. Wir können sicherlich in nächster Zeit sehr viele Krankheiten damit lindern, wenn nicht beheben. Und Sie wissen auch, dass man heute schon Experimente macht, um vielleicht in Mischung von Tier und Mensch in etwa das Beste herauszuholen. Zudem ist es so, dass wir es vielleicht doch schaffen, wenn schon nicht ich, aber dass meine Nachkommen in die Zeit hineinkommen, wo wir es im Griffe haben. Daher habe ich und meine Frau den Beschluss gefasst und wir haben auch dafür ein großes Geld gelegt, indem wir eine befruchtete Eizelle in eine Bank geben ließen mit dem Vermerk, dass wenn einmal die Zeit soweit ist, soll unsere Nachkommenschaft zum Leben gebracht. Und Sie wissen, dass gleichzeitig jedes Jahr 50 Millionen Abtreibungen in der Welt stattfinden. Auf der einen Seite ein unendliches Bemühen, das Leben zu erhalten, auf der anderen Seite ein bedenkenloses Hinwegschaffen unbeliebter Nachkommenschaft. Ich will darauf nicht näher eingehen. Ich möchte dies nur deshalb anführen, weil wir gerade in diesem Punkt in einem Bereich vorgedrungen sind, wo der Einzelne überhaupt nicht mehr in der Lage ist, die Verantwortung zu übernehmen. Dann aber, so könnte jemand sagen, ja, freilich stimmt es, dass vielleicht noch etwas mehr dazugehört. Zum Beispiel war folgender Fall: Ein Arzt rief mich an und sagte zu mir, du musst mir helfen. Ich habe hier eine Frau, die leidet seit Jahren an einem Erröten, das so stark ist, dass sie nicht mehr in Gesellschaft gehen kann. 6 Jahre habe ich sie in Behandlung. Und das Ganze wird immer schlechter. Die arme Frau hat unlängst den Mann verloren, sie ist jung und hat einige Kinder. Eine schreckliche Situation. Und ich sagte zu ihm, du musst mich verstehen. Du weißt, dass solche körperliche Fixierungen einem psychotherapeutischen Bemühen unendlich widerstehen und die Hoffnung gering ist. Und er sprach noch einmal. Und dann sagte ich zu ihm, wir wollen es versuchen. Die Frau kam und ich versuchte, wie halt ein Psychologe, zurück in ihre Lebensgeschichte. Und ich musste feststellen, da ist nichts zu finden. Und schließlich erinnerte ich mich an einen Heiler in der Tschechoslowakei. Und ich horchte hin und ich sah, dass die Frau die körperliche Harmonie verloren hatte. Der Atem war zu rasch. Und so setzte ich mich neben sie hin, dass ich den Atemrhythmus spüren konnte. Ging mit meinem Atemrhythmus auf ihren Atemrhythmus ein und führte sie dann zum normalen Atmen zurück. Eine sogenannte Harmonisierung körperlicher Reaktionsdisharmonie. Und man könnte sagen, damit ist die Geschichte abgewischt. Nein. Nicht das Körperliche allein. Sie hatte in ihrem Leben alles auf ihren Mann gesetzt. Die Mitte ihres Lebens. Der Mann war gestorben und sie hatte keine Orientierung mehr. Das möchte ich nur als Beispiel nennen, um zu sehen, dass selbst im körperlichen Bereich der innere Sinn, die innere Sicherheit und erst wo sie gefunden hatte, dass sie selber ihr Mittelpunkt ist und sein muss, Und wo sie zudem noch gefunden hat, dass sie im Tiefsten eingebettet ist, als Wunder wie jeder Mensch, in die Allmacht und in die Liebe Gottes, und dass dort ihr Mann zu Hause ist und diese Gemeinschaft nicht gebrochen ist durch den Tod, hat sie Kraft und Harmonie gefunden und volles Leben wieder aufnehmen können. Aber, so könnte nun jemand sagen, ja, das wissen wir alles. Schauen Sie, wir wissen in der Psychologie schon längst. Und das hat Freud schon so wunderbar ausgearbeitet. Religion ist nichts anderes als eine Projektion, ein Wunsch. Ein Wunsch, den man im Leben nicht erfüllen kann. Daher verlegen jene, die unfähig sind. Vor allem die Kranken, Schwachen und die irgendwo da niederliegen. Und vor allem die Erfolglosen, ihre Hoffnungen ins Jenseits, weil sie in Diesseits nichts zustande bringen und um nicht in Minderwertigkeiten zu ergehen, machen sie die Hoffnung im Jenseits zu ihrem großen Erfolg. Ein Betrug, den die Kirchen herauf, trotz besseren Wissens, dem einfachen Volk eingebläut haben, durch das Sprechen von Wundern, durch das Trostvolle im Jenseits, haben sie mit erhobenen Zeigefinger die kleine Herde niedergehalten und ihre Macht ausgeübt. In Wirklichkeit ist alles religiöse Glaube und Gott eine Illusion, eine Droge für den, der selber nicht zurechtkommt. Meine lieben Gläubigen, hier ist aber doch eines ausgesprochen. Eines tief ausgesprochen, dass der Mensch im Innern ein tiefes religiöses Sehnen hat, einen unendlichen Wunsch, dass Erfüllung finden möge, was hier nicht gelingt. Und täuschen wir uns darüber nicht hinweg. Man kann sehr gescheit sein. Man kann sehr erfolgreich sein. Es gibt kein Leben, wo irgendwo auch nur zur Hälfte in etwa das erfüllt werden könnte, was jeder von uns ersehnt. Ich darf hier ein Beispiel hereinführen. Wiederum war es ein Arzt. Er sagte, sonderbar, ich habe eine junge Frau, die muss jeden Abend ans Gitterbett gebunden werden. Lebt zu Hause, ans Gitterbett gebunden werden, von so tiefer Angst ist sie befallen. Ich bin geradezu verzweifelt, ob hier nicht doch irgendeine Hilfe möglich wäre. Medikamentös konnte ich dies nicht machen. Die Frau kam, ich setzte mich neben sie und hier musste ich feststellen, der Frau fehlt psychologisch überhaupt nichts. Und ich weiß nicht, wie es war. Es kam mir einfach in den Sinn und ich sagte der Frau etwas, worüber ich zu schweigen habe. Ich sagte nur, Ihnen kann ich nur als Priester helfen. Und ich gab ihr den Segen. Die Frau ging nach Hause, kein Gitterbett. Vollkommen gesund und wohlauf. Denn sie hat die Verbindung mit Gott voll gefunden. Aber, so könnte nun jemand sagen, ja, sehen Sie, hier haben Sie wie ein Magier gewirkt. Einen Knoten gelöst. Wir sind nun langsam so weit, um es zu schaffen. Denn Sie wissen doch, was wir heute, abgesehen in der Psychologie, vor allem in der sogenannten Psychobiologie, also in jener Forschung des Verhältnisses von Körper und Seele, vor allem im hirnphysiologischen Bereich, an Errungenschaften haben. Denken Sie nur an B300. Sie wissen, dass wenn ein Reiz hereinkommt, dann reagieren wir innerhalb 300 Millisekunden. Und hier ist es nun so, dass mancher reagiert körperlich nur, bevor der 300 Millisekunden Reaktion. Das heißt, er reagiert körperlich spontan und nachher denkt er erst, dass er reagiert hat. Aber viele und die meisten reagieren nach 300 Millisekunden, setzt das Denken ein und man überlegt. Und sehen Sie, wie wichtig das ist. Zum Beispiel ein Fußballspieler, ein Tormann, der soll nicht denken, der soll den Ball nehmen und nachher denken, dass er in der Hand hat. Denn sonst läuft er Gefahr, zuerst zu denken und auf den Ball zu vergessen. Aber ein General, der soll den Befehl nicht erteilen, bevor er zu denken begonnen hat. Und so, sehen Sie, haben wir schon Möglichkeiten bei der Auswahl von Vorstandsmitgliedern. Und nicht nur das. Wir kommen so weit, dass wir vielleicht durch gewisse Messungen schließlich schon die Denkansätze voll abklären können, wie das zum Beispiel bei Simulanten, ob sie diese Sprache kennen oder nicht, ohnehin schon so leicht möglich ist. Und zudem wissen Sie, dass gerade im Moment große Forschungen dahin laufen, dass zum Beispiel Vorstellungsmuster, nehmen wir einmal in der Psychopathologie, wo jemand depressive Gedankengänge hat und die immer wieder denkt, dass man versucht, diese Vorstellungsmuster in ihrer Reaktion im Gehirn zu lokalisieren und dann operativ oder anders wie steuern zu beheben. Tatsächlich, meine lieben Gläubigen, ist auf dieser Ebene viel im Gange, was Menschen hohe Linderung gewähren kann und Hilfe sein kann. Aber wir laufen in einem Punkt langsam Gefahr hinein, dass unter Umständen, sagen wir Soldaten oder anderen, einfach Elektroden einoperiert werden und Ähnliches, und dass man von fern ihre Aggression und ihre Handlungstätigkeit steuern kann. Und es sind sogar manche, die sagen, das müsste schließlich kommen, damit wir wirtschaftlich überhaupt auf der Höhe bleiben, dass helldenkende Köpfe tatsächlich den Einsatz voll dirigieren können. Zudem, das wissen Sie, können wir heute gerade auch durch die sogenannten Psychopharmaka und dergleichen unendlich viel Linderung bringen und unendlich viel Steuer. Ja, ich muss Ihnen hier sagen, dass auf dieser Ebene so viel geschieht und so viel an Hilfe herankommt, dass man dafür nur dankbar sein kann. Aber wir wissen auch, dass das menschliche Gehirn in etwa 12 Milliarden Hirnzellen hat und das mit allen Computern und mit allem es unmöglich je sein wird, auch nur irgendwo dieses kleine Wunder der Natur zu durchschauen. Wenn es hier nicht mehr und mehr an innerer Verantwortung gibt, wenn hier nicht mehr und mehr das Bewusstsein durchdringt, dass das Leben bei allem menschlichen Bemühen und dem Einsatz in der tiefsten inneren Erfüllung überhaupt nicht ausgelotet werden kann. Wenn wir nicht herankommen, um das, was wir menschliche Freiheit, menschliche Würde, menschliche Größe, menschliche Liebe und menschliches Wohlwollen und Ehrfurcht nennen, im Innern des Einzelnen aufzubauen, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass wir fremdgesteuert werden, so dass der Einzelne schließlich aufgrund der vollkommenen, undurchschaubaren Struktur dieser Machtmechanismen nur mehr zur Attrappe wird. Meine lieben Gläubigen, wenn es uns nicht gelingt, und es scheint im Moment nicht so weit zu sein, im Wissenschaftsbereich haben nur die Physiker den Ernst der Situation voll erkannt, denn sie haben die Grenzen gesehen, wovon ich gestern gesprochen habe. Bei den Biologen ist das Forschungsfeld noch unüberschaubar, sodass es sogar eine ganze Gesellschaft für sogenannte EE, das heißt evolutive Erkenntnistheorie, gibt, die dahin sich äußert in den extremsten Vertretern, wie unlängst publiziert worden ist, ich möchte keine Namen nennen, dass alles denken, alles fühlen, alles schließlich vollkommen hirnphysiologisch gesteuert und erklärt werden kann. Warum, meine lieben Gläubigen, habe ich heute zu Ihnen über dieses Gebiet gesprochen? Deshalb, weil ich Sorge habe, weil ich diese große Sorge habe, dass wenn Einzelne nicht, und hier spreche ich zu Ihnen als Menschen mit Verantwortung im Glauben, wenn Einzelne nicht in sich diese hohe Verantwortung entwickeln, an sich selbst arbeiten und tägliche Gewissenserforschung machen darüber, wie habe ich meinen Lebensvollzug zu mir, zum Nächsten verwirklicht, wo habe ich versucht, das Gute zu fördern, in mir und im Umfeld, wenn dies nicht zur inneren Norm wird. Dann müssen politische und äußere Institutionen das übernehmen. Und die können nur mit Macht durchdrücken, damit das Überleben gesichert ist. Denn was wollen Sie mit einem Heer von Leuten, die selbst an sich überhaupt nichts arbeiten und keine Verantwortung übernehmen will? Aber damit kommen wir zum Schluss dieser Ansprache. Das Wunder als des Glaubens liebstes Kind. Ich sage Ihnen, ja, das Wunder des Glaubens tiefstes Kind. In dem Sinn, nur wenn wir der Mensch die unendliche Vielfalt und Undurchschau auch des Kleinsten im Kosmos im Blickfeld nur dann, wenn ihm selbst das Kleinste zum Wunder wird, wie der heilige Augustinus sagt, dass die Brotvermehrung kein größeres Wunder ist, als wie aus dem Samen der Weizen heraus wächst. Nur ist das eine Zeit verschoben. Wenn wir das nicht mitbekommen, meine lieben Gläubigen, dann sind wir nicht in der Lage, Achtung zu bekommen. Dann sind wir auch nicht in der Lage, in uns die Notwendigkeit zu empfinden, dass wir rückfragen müssen, ja, von wo ist diese Weisheit und Größe, diese unendliche Planung ausgegangen? Meine lieben Gläubigen, wenn es uns nicht gelingt, in unserem Glauben einen Stolz hineinzulegen, im Bewusstsein hochwertige Bürger dieser Zeit, des Wissens, des Lebens und der Weisheit zu sein und gleichzeitig in sich jene Sicherheit zu verspüren, von der Christus einmal gesagt hat, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Dann wird etwas aufhören, woran wir die Jahre herauf gelitten haben, dass der gläubige Katholik oder der Echtgläubige Minderwertigkeitsgefühle hatte, sich in die Kirche so hineinschlich. Vor allem die Männer sind in diesem Punkt die viel größeren Schlappschwänze als die Frauen. Selbstbewusstsein müssen wir in diesem Moment wiederum heraufholen, deshalb, weil wahrscheinlich nur in der Kraft des festen Glaubens, in der Kraft der daraus vollgewachsenen Verantwortung eine Chance für unsere Gesellschaft heute und morgen des Überlebens in Freiheit, Würde und Frieden gegeben ist. Ein ganz bedeutender Philosoph hat nämlich unlängst geschrieben, wer nichts glaubt, der glaubt nicht nichts, sondern der glaubt alles. Wenn ich Ihnen zum Schluss von mir aus etwas mitgeben darf, so möchte ich sagen, der wahrhaft gläubige Mensch glaubt so wenig als irgendwie möglich und so viel als unbedingt notwendig. Dort steht er. Im Übrigen ist er offen in seinem Gespräch und in der Betrachtung und fällt nicht auf jeden Schmarrn hinein. Und dies, was hier grundlegend in einem sein muss, der Glaube an einen Gott, der Glaube, und das ist das ungeheuer Tröstliche des christlichen Glaubens, an den dreifaltigen Gott, der Glaube an die Menschwerdung Christi, seine Auferstehung und Erlösung für mich und für all die Menschen. Und die Botschaft, die als erstes Gebot dasteht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In dieser Dimension bist du in der Lage, gerade zu stehen, im Notfall etwas zu tragen, in Würde zu stehen, mutig und kräftig in der Forschung Hand anzulegen, dort überall schützend hinzugreifen, wo du siehst, hier ist Mensch und hier ist Leben bedroht. Dann wirst du zum Apostel des Lebens. Für dich, für deine Nachkommen und für die ganze Gemeinschaft. Möge Gott uns dafür Kraft, Gespür und Sinn und vor allem seinen Segen geben. Dann fürwahr ist das Wunder des Glaubens tiefstes Kind. Dann bin ich nämlich für mich und dann sind die anderen für mich zu einem Wunder geworden, das ich achtend und ehrend betrachte. Dann bin ich Bürger dieser Welt und der ewigen Welt, die Christus all denen bereitet hat, die guten Willens sind. Amen.